Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und neben mir ist
Barbara Rohrhofer.
In diesem Sommer haben wir nämlich ein ganz besonderes Special für euch.
Nämlich 6 Folgen, die unter die Haut gehen.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Hautgesundheit.
Von Akne bis zu Kosmetik.
Von Neurodermitis bis Botox.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich bin die heute die Fragen stellt, und zwar heute zu unserem Special zum Thema Hautgesundheit. Und Hautgesundheit, das ist ein sehr, sehr breites Thema mit ganz, ganz vielen Teilbereichen. Und es heißt ja bei Gesund und Glücklich nicht umsonst auch und glücklich, weil Gesundheit auch ganz viel mit Wohlbefinden zu tun hat. Und da spielt natürlich auch unser Äußeres eine Rolle und unsere Optik. Und deshalb sprechen wir heute über die Schönheit unserer Haut. Was passiert denn, wenn wir nicht mehr zufrieden sind mit unserem Hautbild? Was kann man denn vielleicht tun? Welche Eingriffe gibt es, wenn es zum Beispiel die ersten Falten gibt, die ich vielleicht loswerden möchte? Und ich freue mich über meinen Gesprächspartner heute. Er ist plastischer Chirurg und Anti-Aging-Mediziner. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Koller.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Was ist denn für dich eine schöne Haut? Wie würdest du das definieren?
Für mich ist schöne Haut vor allem auch gesunde Haut. Das ist nämlich sehr interessant. Das gilt auch für die Haare. Also man kann kein schönes Haar haben und keine schöne Haut, wenn sie nicht gesund ist. Und deswegen finde ich, passt das auch sehr gut da in die Themenreihe rein. Die Ästhetik der Haut und die Gesundheit der Haut.
Dieses Zusammenspiel. Und da kommen ja ganz viele Aspekte zusammen. Also man kann sich ja von Kopf bis Fuß die Haut mal anschauen. Und wir versuchen das jetzt abzubilden in diesen kommenden 30 Minuten. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Sonst machen wir nur extra Folgen dann dazu. Was sind denn so die gängigsten Wünsche und Anliegen, wenn Leute zu dir kommen zum Thema Haut? Auf was schaust du ganz besonders?
Für die meisten ist es wichtig, dass das Hautbild feiner wird. Also sie wollen im Endeffekt da eine möglichst glatte Haut, aber vor allem auch eine möglichst frisch aussehende Haut. Das heißt, eine gute Durchfeuchtung, dass keine Grobporigkeit da ist, also möglichst kleine Poren sozusagen. Unregelmäßigkeiten sollten weniger werden. Also ob das jetzt Aknenarben sind oder generell Narben, die durch OPs entstanden sind. Also im Prinzip eine Glättung der Haut und ein frischeres Aussehen. Das sind die häufigsten Wünsche.
Bevor wir noch zu den Behandlungen kommen, zu den Eingriffen, die möglich sind, was kann ich denn eigentlich präventiv tun, um meiner Haut etwas Gutes zu tun, damit sie eben möglichst lange natürlich schön und frisch ist, dass ich vielleicht gar nichts erst brauche? Du hast auch ein Buch geschrieben, wo es um das Thema Ernährung geht, im Zusammenhang mit eben unserer Haut, mit unseren Haaren. Was würdest du sagen, was könnten wir denn präventiv tun, damit wir dich vielleicht gar nicht brauchen?
Naja, die Ernährung ist da sicher die stärkste Säule, kann man sagen. Also darum habe ich das Buch geschrieben, um das einfach ausführlicher darzustellen, weil es einfach etwas ist, was jeder zu Hause machen kann, wie du selbst sagst. Und da muss man einfach den Zusammenhang zwischen Darm und Haut sehen. Es gibt die sogenannte Haut-Darm-Achse. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, geht es dem Darm gesund, also gut, dann ist auch die Haut gesund und umgekehrt. Es kann also eine schöne Haut nicht geben, wenn der Darm nicht gesund ist. Und deswegen sollte man vor allem schauen, dass dem Darm gut geht, und dann ist automatisch auch die Haut damit verknüpft. Und das ist so meine Empfehlung, dass man über die Säule Ernährung schaut, dass man etwas fürs Hautbild tut.
Was wären denn jetzt so deine 3 Top-Tipps zum Thema Ernährung ganz kurz? Das, worauf du niemals mehr verzichten würdest?
Zum einen möglichst variantenreich Gemüse essen. Also der Darm ist sehr anpassungsfähig, und wir wollen ja die positiven Darmbakterien fördern, und die fördern wir, indem wir möglichst variantenreich essen, also möglichst vielseitig. Und beim Gemüse nicht immer das gleiche Gemüse nehmen, sondern möglichst verschiedenes Gemüse, da immer wieder abwechseln, das ist sehr gut, das würde ich als Punkt 1 sagen. Dann ist natürlich das Fermentierte gut. Also wir kennen das vom Sauerkraut, das ist fermentiert, aber es gibt da mittlerweile ganz viel andere fermentierte Sachen. Das hat man sich ein bisschen aus dem Asiatischen abgeschaut, dort wird das schon seit Jahrhunderten praktiziert. Da weiß man einfach, dass das die gesunden Darmbakterien fördert. Einerseits durch die enthaltenen Bakterien, andererseits wirken die wiederum auf das Wachstum unserer positiven Darmbakterien. Also neben dem variantenreichen Gemüse, das Fermentierte. Und das Dritte ist, was generell wichtig ist, ist, dass man einfach auch schaut, dass man einen dass man eher basisch isst. Also ein bisschen drauf schaut, dass man eher basisch sich ernährt als das Gegenteil, denn wir sind einfach generell übersäuert.
Was wäre so basisch empfehlenswert?
Ja, zum Beispiel die Zitrone, wo man eigentlich denkt, das ist sauer, müsste eigentlich das Gegenteil sein, aber die wirkt basisch. Da ist so eine Empfehlung, dass man in der Früh Glas Zitronensaft, also frisch gepresste halbe Zitrone, in ein lauwarmes Wasser gibt, was einfach dann für den Magen ein bisschen verträglicher ist. Und die Zahnärzte empfehlen natürlich da auch den Strohhalm zu nehmen, weil die Zitrone sonst auf die Zähne, auf den Zahnschmelz sich auswirkt. Also da macht man es dann ganz optimal. Ja. Also lauwarmes Wasser, halbe Zitrone und mit dem Strohhalm. Und das jeden Tag auf nüchternen Magen macht was basisch natürlich und andererseits versorgt unseren Körper mit Vitamin C.
Und Flüssigkeit sowieso, das ist ja auch immer das Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. Genau. Für eine gute Haut schadet auch nicht. Und genau. Generell auch für den Darm und für unseren gesamten Organismus. Das ist immer das, was ich mir immer zu Herzen nehmen muss. Ja. Das betone ich auch immer so dann im Podcast. Also da sind wir mal in der Ernährung präventiv unterwegs, da können wir unserer Haut schon mal was Gutes tun. Aber es gibt eben Dinge, die dann trotzdem auftauchen können. Und jetzt schauen wir, dass wir das ein bisschen durchbesprechen. Und jetzt fange ich mit einem Thema an, das jetzt kein Altersthema ist, sondern tatsächlich vor allem für Frauen quasi querbeet über alle Altersgruppen irgendwann mal dann Thema ist, kann die Zellulite sein. Ich habe immer früher geglaubt, so als Jugendliche, das kommt irgendwann, wenn man alt ist sozusagen, aber das ist nicht die Realität. Also das ist wirklich etwas, was ganz bald auch kommen kann. Und da ist natürlich jetzt, bitte Matthias, die entscheidende Frage, was kann man denn gegen Zellulite eigentlich machen?
Ja, da muss man mal sagen, Zellulite ist sehr häufig genetisch veranlagt. Das heißt, oft hat es die Mutter und das wird vererbt und darum tritt es auch sehr früh teilweise auf. Also schon in den 20ern kann das auftreten. Also so wie du richtig sagst, kein Altersthema. Wobei es auch zwei Arten gibt von der Zellulite. Das eine ist, vielleicht hat man das schon mal gesehen, wenn so richtige Einziehungen sind in der Haut, also so größere Einziehungen. Und das andere ist einfach die sogenannte Orangenhaut. Mhm. Also das, was wir unter Orangenhaut verstehen, ist das, was man klassisch unter Zellulite meint. Und da gibt es eben die zweite Variante, wo es Einbuchtungen gibt. Die kann man tatsächlich chirurgisch auch lösen. Ja, da geht es nämlich darum, dass Bindegewebsfasern an der Haut ziehen und praktisch diese Bindegewebsfasern sind mit der Muskelfaszie verbunden, die ziehen also quer durchs Fettgewebe durch und wenn man diese Bindegewebsfasern löst, dann wird auch das besser. Das ist so eine spezielle Form, da gibt es sogar ein eigenes Tool dafür, man nennt es Subcision und das bedeutet nichts anderes, als dass man eben mit einem Messer diese Bindegewebsfasern durchtrennt. Die zweite und häufiger auftretende Zellulite, die sogenannte Orangenhaut, kann man nicht chirurgisch lösen oder verbessern, sondern da gibt es zwei Ansätze. Das eine ist einmal zu schauen, dass die Schlackstoffe, die sich da ablagern, was oft auch die Ursache ist oder manchmal das Ganze noch erschwert, dass man schaut, dass die abtransportiert werden. Sind wir wieder beim Thema Ernährung. Ja, also zum Beispiel Zitronenwasser etc. hilft da. Dass man schaut, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird. Das zweite ist, dass man hier auch Behandlungen machen kann, die dieses Areal verbessern. Es ist so, dass das meistens nichts ist, was komplett weggeht, aber man kann es deutlich verbessern. Konkret mit der Stoßwellenbehandlung. Mhm. Also das kennen wir von der Orthopädie, da ist das recht bekannt, gegen Schmerzen, ob das jetzt Fersenbein, also Fersensporn ist und so weiter. Und da wirkt es eben auch ähnlich, ja, vom Mechanismus ähnlich, aber es wirkt halt nur aufs Bindegewebe. Und da sollte man mit dieser Stoßwellenbehandlung, das muss man öfter machen, also mindestens 5-mal, verbessert man die Hautoberfläche bei der Zellulite.
Mhm, also das könnte man machen. Muss ich da irgendwas Besonderes beachten? Wann starte ich damit? In welchem Zeitraum kommen diese zum Beispiel 5 Behandlungen?
Das Ideale ist, man kann es ganzjährig machen. Man hat da auch nachher keine Ausfallszeit. Die Behandlung ist nicht jetzt unbedingt eine Massage, dass man sagt, das ist jetzt sehr angenehm, aber es ist auch nicht unangenehm. Es ist so ein stark klopfendes Geräusch. Das heißt, der dauert circa eine halbe Stunde, je nachdem, wie groß halt das Areal ist, das man behandelt. Meistens macht man halt, wenn das am Oberschenkel ist, auch ein größeres Areal mit. Also eines ist nicht nur auf die Zellulite beschränkt, weil es wirkt auch vorbeugend, also gegen Gewebserschlaffung. Und das machen bei uns die Patientinnen alle 1 bis 2 Wochen 5-mal. Und da haben eigentlich nicht wirklich Ausfall, also überhaupt keine Ausfallszeit. Man kann am gleichen Tag alles machen.
Mhm. Spannend. Ist das ein reines Frauenthema?
Zellulite, ja. Mhm. Ja. Das muss man sagen. Also außer man hat sehr stark abgenommen. Es gibt da Männer, die durch Magenbypass, Magenband oder andere Methoden sehr viel abnehmen, 80, 90 Kilo. Da ist natürlich auch die Haut sehr erschlafft und das Bindegewebe sozusagen, wenn man sagt, gerissen, ist aber nicht der klassische Zellulite. Aber da würde es auch helfen.
Mhm, würde das auch helfen. Okay, also das ist immer der Bereich der Zellulite. Jetzt kommen wir zu diesem großen Bereich der Falten. Wir altern, es kommen Falten dazu, das ist das Natürlichste der Welt. Manche altern gefühlt langsamer als andere. Das ist wahrscheinlich auch eine genetische Komponente. Und da sind wir so natürlich sofort beim Thema Botox, Hyaluron, was kann man denn tun, wenn denn die Fältchen auftauchen und sie mich stören? Da muss man auch ganz klar dazu sagen, wir machen jetzt keine Werbung für, bitte lasst euch alle irgendwie die Falten wegspritzen, sondern nur, was ist denn überhaupt möglich, wenn es mich so stört, wenn ich eben dieses Wohlbefinden nicht mehr habe, was kann ich denn tun?
Es gibt super Methoden. Das Wichtigste ist, dass man, wie du sagst, das machen lässt, was einen stört, gebe ich dir vollkommen recht, gilt da für Operationen zum Beispiel. Und wenn einen was stört, dann sollte man den Weg gehen, dass man sagt, man geht mit kleinen Dosen vor, muss man natürlich auch den geeigneten Arzt dafür finden, aber es gibt mittlerweile viele, die auf den Zug der Natürlichkeit auch aufgesprungen sind. Das, was wir wirklich schon immer propagiert haben, also diese aufgespritzten Gesichter, das Unnatürliche, dieses krampfhafte Versuchen, jugendliche Attribute ins Gesicht zu bringen, indem man zum Beispiel Jochbogen übermäßig aufspritzt oder Pausbäckchen macht, ist natürlich furchtbar, weil das passt ja auch nicht zu jedem Menschen. Ja? Also es gibt ja Leute, die hatten das nie, und warum soll man es dann plötzlich künstlich erzeugen? Das kann nicht gut werden. Und deswegen gibt es viele negative Beispiele, und jetzt findet gerade so ein Trend statt, auch auf Social Media, dass man sagt, okay, die Hyaluronsäure, die macht nur dieses Overfilled-Face-Syndrom und so weiter, also diese übertriebenen Ergebnisse. Und es wird ein bisschen negativ berichtet dadurch. Wobei man sagen muss, wenn man das immer schon so macht, dass man sagt, natürliche Ergebnisse, wenig Material, genau wissen, wo man das spritzt, um welches Ergebnis zu bekommen, dann kann man damit sehr gute Sachen machen. Also konkret bei Falten, die durch Muskeln bedingt sind, also quasi durch die mimische Muskulatur in dem Fall, also die Stirnfalten zum Beispiel, die Zornesfalte, das ist am besten mit Botox zu behandeln, weil der Mechanismus dahinter ja der ist, dass man den Muskel, der die Falte macht oder aufwirft, dass man den entspannt. Und dadurch kriegt man da super schönes Ergebnis. Das kann man genauso dosieren, dass das nicht komplett glatt ist oder unnatürlich oder dass man da jetzt nichts mehr bewegen kann. Aber dass es gerade so ist, dass sich halt die Falte nicht mehr weiter in den Muskel einfurcht, wie man sagt. Also da ist das Botox nach wie vor Mittel der Wahl für Zornesfalte zum Beispiel, Stirnfalten.
Aber das ist ja immer auch diese große Befürchtung, die man dann oft hat, naja, dann spritzt man sich Botox und dann hat man keine Mimik mehr. Das ist ja schon auch so das, was immer so wieder kursiert und was man eben auch sieht bei eben diesen Instagrammern und dieser Welt, wo man sich denkt, jetzt ist irgendwie gar kein Ausdruck mehr da.
Ja, genau. Das muss man auf jeden Fall verhindern. Also das ist kein gutes Ergebnis. Und nur als Beispiel, wenn man schaut, man muss mal schauen, wo ist das Problem. Ja, viele haben einfach eine sehr stark ausgeprägte Zornesfalte, nicht weil es jetzt so zornig sind im Alltag, hoffentlich. Meistens kommt es von der Computerarbeit.
Mhm. Ja, also konzentrierte Schauen.
Genau.
Man sieht es ja jetzt nicht im Podcast, aber ich sehe ja meine Stirnfalten auch und eben auch dieses konzentrierte Schauen, da kommt sofort diese Zornesfalte, wenn man mal so ein bisschen, wo man sich überlegt, okay, wie schaue ich eigentlich?
Ja,
bin ich nur dazu kurzsichtig, da zwinke ich sowieso dann nur die Augen zusammen,
ja, genau,
extra.
Da versucht man das dann noch, die Kurzsichtigkeit ein bisschen zu verbessern, indem man da die Zornesfalte macht. Und daher kommt es meistens. Wenn wir da jetzt hergehen und zum Beispiel nur die Zornesfalte entspannt, dann und die Stirnfalten zum Beispiel lässt, dann erreicht man ein super natürliches Ergebnis. Die Augenbrauen werden stabilisiert, sinken also nicht nach unten. Und man merkt, man sieht nicht, dass Botox gespritzt wurde. Das ist wichtig. Ja. Du schaust halt frischer aus, merkst dann vor allem im Alltag, wenn du am Computer schaust, boah, fein, jetzt muss ich dann immer so zusammenziehen, das fällt weg. Ja. Und du hast dann einen Lifting-Effekt, weil der Stirnmuskel, der die Stirn erhebt, ist auf einmal stärker als der Zornesmuskel, der nach unten zieht. Und so musst du gar nicht mehr so dagegen ankämpfen und die Augenbrauen so nach oben schieben, weil das geht automatisch. Und das sind so Kleinigkeiten, auf die man halt schauen muss. Und dann kann man aber nicht nur jetzt was vielleicht frischer aussehen lässt, sondern was auch im Alltag sogar hilft. Übrigens hilft es auch bei Spannungskopfschmerzen, Migräne, da ist es auch bekannt, dass das hilft.
Dass man dadurch diese Muskelentspannung erzeugt, dass das ein bisschen lockerer wird sozusagen. Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, also das muss man dann auch für sich selbst entscheiden, was man da eben auch machen möchte. Aber wenn es wirklich etwas ist, was sehr stört, kann man es über Botox machen. Und da habe ich auch gehört, man soll das nicht zu spät machen, weil wenn die Furche da ist, ist sie da.
Das stimmt. Also wenn man jetzt da vergleicht, man würde jetzt mit 60 das erste Mal Botox spritzen in der Zornesfalte. Oder man macht das schon mit 30, dann ist natürlich da in der Wirkung ein großer Unterschied. Eben weil die Falte viel tiefer schon ist, weil sie sich schon viel mehr eingegraben hat in die Muskulatur und man die Falte da nicht trennen kann von der Muskulatur. Die bleibt ja verwachsen. Also das bleibt ja. Was wir ja nur machen, ist drunter den Muskel entspannen und dadurch glättet sich das mehr, aber man hat vom Ergebnis natürlich, es ist immer präventiv besser, wobei ich auch dagegen bin, dass jetzt schon 20-Jährige Botox spritzen lassen oder so. Also das ist absolut übertrieben, aber sobald man das Gefühl hat, naja, da kommt jetzt eine Falte, die sich eingibt und die mich stört. Ja, also jetzt sind wir auch wieder genau bei dem Thema, das muss ja überhaupt nicht stören und dann braucht man gar nichts machen. Aber wenn man sagt, das stört mich, dann ist man natürlich präventiv. Wenn man da sagt, mit 30, 35 lasse ich das ein-, zweimal, vielleicht genügt da auch einmal im Jahr das Entspannen, hat man langfristig natürlich ein viel besseres Ergebnis, weil die Falte gar nicht entsteht in der Form.
Jetzt hast du schon was angesprochen, ein-, zweimal im Jahr. Wie oft soll ich es denn machen? Und man kennt ja den Spruch, die Dosis macht das Gift. Ja? Also wie viel ist denn auch noch okay?
Also zweimal im Jahr. Also man sagt, die Wirkung ist nach 6 Monaten vorbei. Manchmal wirkt es 8 Monate, manchmal auch nur 4. Aber so im Schnitt nach 6 Monaten. Wenn man merkt, dass die Wirkung nicht mehr da ist und es stört einen nach wie vor, dann kann man das wiederholen. Interessant ist aber, dass zum Beispiel, wenn man jetzt beginnt, wenn wir die Zornesfalte angesprochen haben, man hat ja dann eine Phase, wo man die Zornesfalte zum Beispiel gar nicht mehr so stark anspannt. Also in dieser Wirkphase, in diesen 6 Monaten. Und selbst wenn die Botox-Wirkung dann schon weg ist, wird man es nicht mehr so stark anspannen, weil man das verlernt hat. Also wir sind ja lernfähig im Unterbewusstsein. Das heißt, wenn man dann wieder vorm Computer sitzt, dann macht man das gar nicht mehr so stark. Ja, das heißt, man hat auch durchaus die Möglichkeit, dann auch länger zu warten mit dem Nachspritzen. Also man muss jetzt nicht sofort, wenn man das Gefühl hat, das wirkt nicht mehr, nachspritzen. Man kann es. Da würde ich sagen, sind 6 Monate optimale untere Grenze. Da kommt man so auf 2-mal pro Jahr. Oder man kann sogar noch weiter rausdehnen.
Und das könnte ich auch über Jahre hinweg machen.
Ja.
Mhm. Trotzdem reden wir noch mal kurz ein bisschen auch über Risiken. Wenn ich eine Spritze sehe, ja, dann denke ich mir, auch Risiken sind da und das wird bei Botox auch sein. Was sind so die gängigsten Dinge, auf die ich einfach wissen muss, bevor ich es mache?
Na gut, es kann ein blauer Fleck entstehen, das ist selten, aber gut, es geht weg. Das ist jetzt nichts wirklich Schlimmes. Auf das muss man trotzdem hinweisen, wenn man am Abend irgendeine Veranstaltung hat oder eine Moderation. ansonsten, was kann sein? Das Gute ist, das Botox ist reversibel. Das heißt, es ist nichts, was bleibt. Im blödesten Fall kann es zu einer Lidheberschwäche kommen. Was zum Glück noch nie der Fall war bei uns, muss ich dazu sagen, aber ich habe das schon gesehen bei Kollegen und so, das kann vorkommen, ist auch nicht unbedingt immer die Schuld des Arztes oder der Ärztin, sondern das ist oft ein Pech, ja, dass das Botox dann dorthin diffundiert. Aber wie gesagt, das ist extrem selten, wenn man sich überlegt, wir machen das seit 2006, ja, also und in der selbstständigen Ordination seit 2012 und bei so vielen Behandlungen ist das noch nie vorgekommen, dass das Lid runtergehängt ist. Also ist das schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist das ein Risiko, auf das man hinweist. Was würde das bedeuten, wenn man das hat? Ein Lid hängt weiter runter als das andere. Und das kann man durch Augentropfen verbessern. Und es wird auch mit den Wochen weniger. Also es wird nach ein paar Wochen dann wieder aufhören.
Okay, Also nichts, was nicht mehr zurückzuführen wäre. Jetzt haben wir über Botox gesprochen und das Zweite, wenn es auch um Falten um die Gesichtsform geht, ist immer Hyaluronsäure. Mhm. Tauchen wir mal in dieses Thema ein. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja nichts, also deshalb denke ich mir immer, wenn ich dir gegenüber sitze, was würdest du mir nicht alles machen im Gesicht? Ich kenne mich wirklich nicht aus, muss ich ganz offen gestehen. Hyaluronsäure, wofür verwende ich das? Was ist so, jetzt haben wir gesagt, okay, die Falten, Botox, was muskulär bedingt ist, wofür verwende ich jetzt Hyaluronsäure?
Ich will übrigens bei dir ganz wenig machen. Wirklich. Also ich schaue mir das schon immer. Nein, wirklich. Ich schaue mir das dann an und dann denke ich mir, okay, Haut ist schön, glatt, also wird jetzt da oberflächliche Hyaluronsäure nicht wahnsinnig viel bringen, ja, als Beispiel. Oder Falten sind nicht tief, also kann man da durchaus warten noch, ja, zum Beispiel. Also nur um das kurz anzusprechen. Aber grundsätzlich ist Hyaluronsäure für die Falten gut, wo jetzt nicht die Muskulatur die Ursache ist, also wo die Haut nicht mit der Muskulatur verwachsen ist. Man kann sagen, das wäre das obere Gesichtsdrittel, sondern die unteren 2 Gesichtsdritteln, wo ein Volumenverlust entsteht, zum Beispiel im Mittelgesicht, vor allem im Jochbogenbereich. Das heißt, es lässt das Gewebe nach, übrigens nicht nur das Gewebe, sondern auch der Knochen geht zurück im Laufe des Älterwerdens. Also ein Knochenschwund, und das bewirkt insgesamt, dass das Mittelgesicht abnimmt. Und jetzt kann man hergehen und sagen, okay, schauen wir uns ein Foto an vor 10 Jahren, 10, 15 Jahren, und das ist so das Ideal. Ja, man will ja dorthin, wo man früher war und jetzt nicht anders aussehen. Und dann kann man zum Beispiel feststellen, das Mittelgesicht hat deutlich abgenommen. Okay, dann kann man mit Hyaluronsäure hier nachhelfen. Und indem man das sehr tief spritzt, nämlich direkt auf den Knochen, auf den Jochbogen, mit 3 Einstichen kann man da die Region wieder verstärken. Und das kann man auch natürlich machen, ja, indem man eben schaut, wie war es vorher, und man nähert sich an. Also man macht nicht gleich die volle Dosis, sondern man macht einmal weniger und schaut, wie das der Patientin überhaupt gefällt. Und beim nächsten Mal kann man sagen, okay, man macht ein bisschen mehr. Also man nähert sich da an. Das ist bei Mittelgesicht. Wangen sollte man gar nicht aufspritzen, weil das Bauchbäckchen, das ist überhaupt nicht gewollt. Entsteht übrigens häufig, wenn man das wo sieht, gibt es leider genug Beispiele, dann entsteht es meistens, weil eben oben zu viel gespritzt wurde und es absackt, also und quasi auffüllt. Das zweite ist die Nasolabialfalte, also ganz eine beliebte Region. Die kann man direkt unterspritzen oder eben auch durch ein bisschen Prominenz des Mittelgesichtes wird die Nasolabialfalte automatisch auch weniger. Mhm. Meistens macht man die Nasolabialfalte auch direkt mit einer Kanüle, das heißt ein Einstich und dann wird die Hyaluronsäure da sanft eingefächert und zwar innerhalb der Falte. Also so dass der Übergang von der Wange nach innen sanfter wird. Und das ist das, was man erreicht. Das heißt, auch da ist es nicht so, dass die Falte weggeht. Das würde komisch ausschauen, weil es hat einen Sinn, dass wir eine Nasolabialfalte haben. Das hat ja jeder. Aber es geht um diesen Übergang und der wird sanfter. Das Gleiche gilt für die Marionettenfalte. Also es ist die Falte, die auch manchmal als Merkel-Falte bezeichnet wird, gemeinerweise, aber die praktisch vom Mundwinkel nach unten zieht. Auch das kann man, ähnlich wie die Nasolabialfalte, sehr gut unterfächern. Und man darf sich nicht erwarten, dass man eine Behandlung macht und dann hat man ein Spitzenergebnis, sondern man muss die Behandlungen wiederholen. Also vor allem, wenn man natürliche Ergebnisse will, braucht man ein bisschen Geduld und sagt, okay, ich gehe auch zur Kosmetikerin nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Und da kommt man halt auch hier alle 6 Monate. Und wenn man dran bleibt, hat man aber über die nächsten Jahre einfach ein sehr schönes Ergebnis. Natürlich merkt man auch relativ schnell was. Aber wenn man jetzt vergleicht, wenn man damit beginnt und man schaut nach 2 Jahren wieder, dann sieht man, was sich da eigentlich getan hat. Also kann man schon sehr schöne Ergebnisse erzielen.
Das heißt, man füllt sozusagen von innen auf, dass die Haut praller, straffer ist. Und das vergeht dann auch irgendwie wieder. Oder bleibt das drinnen? Weil man sieht dann nicht auch immer diese Videos, wo man irgendwelche Sachen wieder auflöst, irgendwelche Filler. Wie kann man sich das vorstellen?
Grundsätzlich sind die Hyaluronsäurefiller alle nicht mehr permanent. Das heißt, es löst sich alles auf. Früher gab es Filler aus anderen Materialien, die wie zum Beispiel Kollagen und so. Mhm. Das hat sich nicht aufgelöst. Da sind wir schon lang weg. Also mittlerweile gibt es das gar nicht mehr am Markt. Also alles, was man reingibt, löst sich auf. Aber es ist trotzdem interessant, auch wenn man mal dann ein Jahr nichts macht und dann wieder beginnt, es wird dann eigentlich nie wieder so, wie es ganz am Anfang war. Mhm. Also es hat auch damit zu tun, dass man durch das Fächern, was ich vorher angesprochen habe, wo man mit der Kanüle quasi sanft einfächert, die Hyaluronsäure, da hebt man ja auch die Haut ein bisschen ab in dem Bereich und trennt quasi die Haut ein bisschen von der unteren Schicht und damit erreicht man schon auch was. Mhm. Also einerseits schon durch das Füllmaterial, aber auch durch die Art der Applikation und aber es löst sich auf, das stimmt.
Mhm, das heißt also, wenn ich es mal starte, sollte ich wahrscheinlich auch ein bisschen dranbleiben, weil nachher ist irgendwo der Effekt dann auch wieder weg.
Genau, also die nicht-operativen Behandlungen gegen Falten sind alles Dinge, die man wiederholen muss. Also man muss sie nicht wiederholen. Ich kann auch sagen, nach einer Behandlung, nach zwei, okay, es hat für mich jetzt nicht den gewünschten Effekt, ich lasse das wieder. Aber wenn man damit wirklich langfristige, schöne Ergebnisse haben will, dann muss man das einfach regelmäßig machen. Also sollte man zweimal im Jahr das wiederholen.
Und auch da, was haben wir da für ein Alter, wo man sagt, wo du empfehlen würdest, okay, ab da wäre es okay zu starten?
Auch so ab 30 hätte ich jetzt gesagt.
Mhm. Also wenn es wirklich auch Thema ist und wenn es stört und wenn man das machen möchte natürlich. Jetzt habe ich nur ein Thema, das jetzt auch eine ästhetische Sache ist und du hast es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, und das ist das Thema Narben. Auch die haben wir öfter mal auf unserer Haut, wenn man die diversesten OPs hat oder du hast auch von Aknenarben gesprochen. Was kann man denn da eigentlich tun, dass man vielleicht eine Narbe ein bisschen schöner machen kann?
Ja, da gibt's viele Methoden. Wenn wir uns die Aknenarben anschauen, dann gibt's ganz tolle medizinische Gesichtsbehandlungen, Radiofrequenz zum Beispiel, das macht man sehr häufig, oder medizinisches Microneedling, wo man einfach das Hautbild verbessert, das heißt, diese Aknenarben abflacht, und durch regelmäßige Behandlungen, auch da ist wieder so, da macht man einen Behandlungsblock von 4 Behandlungen, und da einfach kriegt man schon gute Ergebnisse. Wir kombinieren das mit Eigenblutplasma. Mhm. Es ist ein ganz tolles Mittel, ja, ein körpereigene Substanz ohne Zusatz von außen. Da wird nichts zugesetzt, keine Medikamente. Und hat viele Wachstumsfaktoren drinnen. und wirkt eben auch auf die Zellteilung der Haut und so weiter, bewirkt da einiges. Deswegen kombinieren wir das ganz gerne. Also alle diese Behandlungen gegen Aknenarben oder gegen Narben an sich werden bei uns meistens mit PRP, Platelet Rich Plasma, also Eigenblutplasma, kombiniert. Und die Narben sonst, weil du das angesprochen hast wegen den OP-Narben, da ist halt schon stark davon abhängig, wo die Narbe liegt und wie die dann verheilt. Also zum Beispiel ganz schlecht verheilen Narben im Bereich des Brustbeins. Also das liegt einfach an der Hautstruktur dort, das ist sehr fest, ist sehr verwachsen, wenig Hautüberschuss, viel Spannung. Überall, wo viel Spannung zustande kommt, auch über Gelenken oder an der Schulter, wo auch viel Bewegung stattfindet im Alltag, da wird die Narbe meistens breit. Und gegen breite Narben kann man nicht viel machen, außer man schneidet es noch einmal aus und vernäht es neu. Wogegen man was machen kann, ist gegen rote Narben, mit Laser kann man das aufhellen, gegen erhabene Narben, eben durch Radiofrequenz, medizinisches Microneedling etc., kann man abflachen.
Also du sagst, wenn so wirklich breite Narben wären, könnten wir es mal versuchen aufzuschneiden, neu zu vernähen oder anders zu vernähen, damit es wieder flacher wird?
Genau,
wobei
man da halt sehr drauf schauen muss, warum sind die jetzt breit? Und wenn das an der Bewegung liegt, dann hat es jetzt keinen Sinn, dass man das nochmal ausschneidet und die Bewegung findet in gleicher Weise statt, dann wird es noch breiter. Das heißt, man muss, wenn man eine breite Narbe verschmälern will, mal sehr genau abwägen, bringt das einen Erfolg nachher oder wie hoch sind die Chancen, dass das dann gut wird. Man müsste da wirklich eine Phase finden, wo eben kein Sport gemacht wird, längere Zeit zum Beispiel, wo man darauf achten kann, dass man da nicht zu starke Bewegung macht. Und es muss auch immer, bevor man eine chirurgische Narbenkorrektur macht, die Haut lockerer geworden sein in dem Bereich. Also das darf man auf keinen Fall zu früh machen. Also wenn da nur Spannung drauf ist, dann ist es so, dass man zum Beispiel eine Narbe, die 2 Zentimeter ist, ausschneidet. Und wenn man das ausgeschnitten hat, ist es während der OP auf einmal 3-mal so breit. Mhm. Also das zieht voll auseinander. Und deswegen ist es wichtig, das nur zu machen chirurgisch, wenn wirklich keine Spannung mehr drauf ist, wenn das nachgelassen hat, wenn da ausreichend Zeit vergangen ist.
Mhm. Also in all diesen Themen ist es wahrscheinlich auch ratsam, sich wirklich professionelle Hilfe zu holen und zum Facharzt, zur Ärztin zu gehen, weil man ja auch immer wieder, auch gerade so, wenn es um Botox geht, die diversesten Anbieter irgendwie im Internet findet, wo man vielleicht nicht genau weiß, dürfen die das überhaupt oder nicht.
Ja, genau. Es gibt mittlerweile, glaube ich, Leute, die in Kosmetikinstituten Unterspritzungen anbieten, also wo Ärzte hinkommen und oft aus dem Ausland und so, und das ist eigentlich nicht legal, das sollte man auch wissen, ja. Also das ist klar geregelt in Österreich, dass das in einer Ordination stattfinden muss, zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt halt wie überall schwarze Schafe und so Graubereiche. Aber ich glaube, da ist es einfach ratsam, dass man gut recherchiert. Und meistens wird man ja eh über eine Bekannte oder Freundin oder Freund aufmerksam und weiterempfohlen. Mhm. Und das ist auch immer ganz ein guter Tipp.
Dass man da ein bisschen drauf schaut und da ein bisschen die Augen offen hält, falls es, wo man vielleicht ein bisschen Bauchweh hat, wo man sich denkt, na, was ist das jetzt für eine Internetseite, auf die ich da gestoßen bin. Ja. Zum Abschluss noch eine Sache, die gerade total in ist, die es mir auch immer als Werbung überall ausspuckt, sobald ich ins Internet komme, wahrscheinlich liegt es an meinem Alter, Kollagen. Nämlich also Kollagen zum Trinken, zum Einnehmen, zum Thema auch Falten verbessern, Zellulite verbessern. Was ist deine Meinung dazu?
Ist nicht so schlecht. Du sprichst die Kollagen-Shots an, denke ich.
Zum Beispiel, genau. Ja, oder Pulver, das man irgendwo einrührt.
Ja, hat durchaus seine Berechtigung, wobei das Interessante ist, dass es nicht so ist, dass man das Kollagen, das man da trinkt, dass das unbedingt das ist, was man dann aufnimmt, sondern dass der Körper auf das reagiert und praktisch über einen speziellen Mechanismus dann mehr körpereigenes Kollagen bildet. Also das ist der Mechanismus dazu. Aber ich denke, es ist in einigen Studien gut untersucht und man kann das durchaus einmal machen, so eine Kollagenkur.
Mhm. Mal ausprobieren. Zum Abschluss die Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Ein Esslöffel Leinöl auf nüchternem Magen in der Früh und das Glas Zitronenwasser.
Mhm. Sehr gut. Vielen lieben Dank für diese Einblicke in unsere gesunde Haut, nämlich auch wenn es um die Schönheit unserer Haut geht. Das war eine tolle, tolle informative Folge und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören und empfehle auch immer den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, weil wir natürlich über alle möglichen Gesundheitsthemen hier immer gut informieren und versuchen hier neue Einblicke zu gewähren und natürlich alle Podcast-Folgen in unserer Haut-Special, aber auch natürlich auch abgesehen davon gibt es schon mehr als 50 Folgen von Gesund und Glücklich, also da gerne mal reinhören und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Danke, Matthias.
Danke sehr.